Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Sure 103, Al-Asr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr, innal insana lafi khusr. صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei der Zeit. Wahrlich, der Mensch nimmt unentwegt Schaden. Ausgenommen diejenigen, die glauben und tun, was gut ist und einander ermahnen, sich an das Richtige zu halten und standhaft auszuharren.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 4. Januar 2022, gleich dem 14. D1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel 2021 – ein schwieriges Jahr für Journalisten. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi: Trump muss vor Gericht gestellt und Vergeltungsmaßnahmen eingeleitet werden. Nasrallah: Folgen des Martyriums von Soleimani und Al-Muhandis gehen weiter. Japan bereitet Ausbau von Handelsbeziehungen mit Iran vor. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi: Trump muss vor Gericht gestellt und Vergeltungsmaßnahmen eingeleitet werden. Der iranische Präsident sagte, der damalige amerikanische Präsident Trump als eigentlicher Mörder und Verbrecher bei der Ermordung von General Qasem Soleimani muss vor Gericht gestellt und Vergeltungsmaßnahmen müssen ergriffen werden. Ibrahim Raisi sprach am Montag anlässlich des zweiten Jahrestages des Martyriums von General Soleimani in der großen Musalla-Moschee in Teheran und sagte gerichtet an die Amerikaner und die Feinde des iranischen Volkes: Sie dachten, der 13. Januar sei das Ende von General Qasem Soleimani. Aber sie haben sich getäuscht. Der 13. Januar ist der Tag der Wiedergeburt von Qasem Soleimani. Der Präsident der Islamischen Republik Iran fügte hinzu: Qasem Soleimani war der offizielle Gast des irakischen Ministerpräsidenten und die Amerikaner haben die Souveränität des Irak gebrochen und ein Volk terrorisiert. Er erklärte außerdem, dass General Soleimani durch die rechtzeitige Erkenntnis und Nutzung der vorhandenen Fähigkeiten die libanesische Hisbollah in eine regionale und internationale Widerstandsfront verwandelt habe und fügte hinzu: Qasem Soleimani erkannte das Potenzial der Hisbollah-Jugend und bereitete sie darauf vor, sich den arroganten Imperialisten mit Mut, Tapferkeit und Motivation entgegenzustellen. Raisi betonte, dass General Soleimani eine Maktab, also Schule, sei und sagte, diese Schule kann nicht durch Terror und Raketen zerstört werden. Die Schule von Qasem Soleimani wird bleiben und überleben. Said Radibzadeh, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, schrieb am Montagabend anlässlich des zweiten Jahrestages des Martyriums von General Qasem Soleimani auf seinem Twitter-Account: Die Vereinigten Staaten haben General Soleimani feige ermordet, aber er wird als ewiger Held, der zukünftige Generationen inspirieren wird, mehr denn je strahlen. Radibzadeh fügte hinzu: Iran wird keine Anstrengungen unterlassen, bis die Verbrecher vor Gericht gestellt sind. Am Montag, dem 3. Januar 2022, also 13.1400, war der zweite Jahrestag des Märtyrertodes von General Qasem Soleimani, dem Kommandeur der Rotsbrigaden der islamisch-iranischen Revolutionsgarden. General Soleimani, Abu Mahdi al-Muhandis, der stellvertretende Leiter der irakischen Volksmobilisierungseinheiten und mehrere Kameraden wurden am 3. Januar 2020 bei einem terroristischen Drohnenangriff der US-Aggressoren nahe der irakischen Hauptstadt Bagdad getötet. Nasrallah, Folgen des Martyriums von Soleimani und al-Mohandes gehen weiter. Der Generalsekretär der libanesischen Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, sprach am Montag in Beirut anlässlich des Jahrestages des Martyriums von General Qasem Soleimani, dem Kommandeur der Rus-Brigaden der islamisch-iranischen Revolutionsgarden, und Abu Mahdi al-Mohandes, dem stellvertretenden Leiter der irakischen Volksmobilisierungseinheiten. Seyed Hassan Nasrallah erklärte, dass die Folgen der Ermordung von General Soleimani und al-Mohandes andauern werden und die Zeremonien für die Märtyrer des Widerstandes eine Betonung ihrer Wertschätzung seien. Er hob weiter hervor, dass die Zeremonien zum Jahrestag des Martyriums der Widerstandführer neben ihrer Würdigung die Fortsetzung von Dschihad, Widerstand und Konfrontationen mit den arroganten imperialistischen Plänen der Amerikaner und Zionisten seien. Die Vereinigten Staaten haben den IS geschaffen und sind für alle Verbrechen verantwortlich, die im Irak begangen wurden. Iran war das erste Land, das sich an der Seite des irakischen Volkes gegen den IS stellte. Und in der Zwischenzeit leistete auch General Soleimani gegen die Besatzer Widerstand und spielte eine Rolle bei der Etablierung der irakischen Widerstandsgruppen. So Nasrallah weiter. Die IS-Ideologie stamme aus Saudi-Arabien und die USA seien für alle israelischen Verbrechen im Libanon verantwortlich, sowie für Tod und Zerstörung in Syrien, und der Krieg gegen den Jemen sei auch ein amerikanischer Krieg, der vom saudischen Regime geführt wurde, so der Generalsekretär der libanesischen Hezbollah. Das Blut der Märtyrer Soleimani und al-Mohandes sowie ihrer Gefährten appelliert an das Gewissen der arabischen und islamischen Welt und sagt, der Anführer von Unterdrückung und Besatzung sind die USA und diejenigen, die diesen Terror begangen haben, werden für ihre Taten bestraft. Abschließend wies Nasrallah darauf hin, dass es das Schicksal der US-Truppen sei, die Region zu verlassen, und ergänzte, der Widerstand der Menschen östlich des Euphrat ist die richtige Option und wird zum Abzug der US-Truppen aus Syrien zu führen. Japan bereitet Ausbau von Handelsbeziehungen mit Iran vor. Die japanische Außenhandelsorganisation JETRO bereitet ein wichtiges Konzept für den Ausbau der Handelsbeziehungen mit Iran vor. JETRO hat ein Dokument für die Zusammenarbeit mit Iran erstellt und ist daran interessiert, die Beziehungen zu unserem Land auszubauen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Japaner der Zukunft positiv gegenüberstehen, sagte der Leiter des gemeinsamen Handelsausschusses zwischen Iran und Japan, Bahram Shakuri, am Montag. Die Wirtschaftsbehörden im Japan drängten laut Shakuri auf persönliche Treffen zwischen Vertretern iranischer und japanischer Unternehmen, da sie davon ausgingen, dass die Beziehungen sich in naher Zukunft nach der Aufhebung von US-Sanktionen gegen Iran verbessern werden. Der iranische Geschäftsmann sagte, dass die iranischen Exporte nach Japan von derzeit mageren Zahlen von unter 40 Millionen Dollar pro Jahr massiv steigen könnten, wenn die normalen Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern wieder aufgenommen würden. Japan war ein wichtiger Abnehmer von iranischem Öl, bevor die USA 2018 ihre einseitigen Sanktionen gegen Teheran verhängten. Japan hat geschworen, seine wirtschaftlichen Beziehungen zu Iran rasch wiederherzustellen, wenn die US-Verbote für Bankgeschäfte und den Energiehandel aufgehoben werden. Dies liege daran, dass japanische Banken nicht in der Lage waren, Iran geschuldete Gelder für Japans Rohölimporte, die vor der Verhängung der US-Sanktionen stattfanden, zu zahlen. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur ILNA sagte Shakuri jedoch, dass die neuen JETRO-Pläne als Zeichen dafür gewertet werden sollten, dass Japan, ein Land mit massiven Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zu den USA, einen großen Durchbruch bei den laufenden Gesprächen zur Wiederbelebung des Atomabkommens zwischen Iran und den Weltmächten in Österreich erwarte. Bagdad: Wir sind gegen Nutzung irakischen Territoriums zur Ausspionierung unserer Nachbarn. Der nationale Sicherheitsberater des Irak betonte, dass Bagdad es nicht akzeptiere, dass irakisches Territorium zur Ausspionierung seiner Nachbarn genutzt werde. Laut der Nachrichtenwebseite Al-Masalah traf sich Qasem Al-Araji, der nationale Sicherheitsberater des Irak, am Montag mit Eric Chevalier, dem französischen Botschafter in Bagdad, und betonte, dass die vorherige US-Regierung beabsichtigte, den Irak in eine US-Siedlung umzuwandeln. Er fügte hinzu, das Martyrium von General Qasem Soleimani, dem Kommandeur der Rus-Brigaden der islamisch-iranischen Revolutionsgarden, und Abu Mahdi al-Mohandes, dem stellvertretenden Leiter der irakischen Volksmobilisierungseinheiten, al-Hashd al-Shaabi, sei eine unverzeihliche Aggression und eine Verletzung der irakischen Souveränität. Al-Arraji begrüßte die Gespräche zwischen Iran und Saudi-Arabien und betonte, dass der Irak sein Territorium nicht als Arena für die Ausspionierung seiner Nachbarn preisgebe, sondern sein Land müsse ein Treffpunkt für Brüder und Freunde sein. Die beiden Seiten erörterten auch die jüngsten politischen und sicherheitspolitischen Entwicklungen in der Region sowie die irakisch-französischen Beziehungen. Vor dem Treffen twitterte Al-Arraji anlässlich des 2. Jahrestages des Martyriums der Widerstandskommandanten erneut, dass dieses Verbrechen eine klare Verletzung der nationalen Souveränität des Irak darstelle und schrieb: Angesichts der Bedingungen unseres Landes und der Interessen des Volkes müssen wir uns solchen schrecklichen Ereignissen stellen und es muss große Weisheit, Vernunft und Geduld ausgeübt werden. Viele irakische Städte, insbesondere Bagdad, haben in den letzten Tagen verschiedene Versammlungen und Zeremonien zum Gedenken an die Märtyrer des Terroranschlags nahe des Flughafens an Bagdad erlebt. Am Sonntagabend versammelten sich tausende Menschen am Ort der Ermordung von General Qasem Soleimani und Abu Mahdi al-Muhandis, die am 3. Januar 2020 durch einen US-Terroranschlag ermordet wurden. Jemen – Beschlagnahme emiratischen Schiffes mit Waffen. Der Sprecher der jemenitischen Armee gab die Beschlagnahme eines emiratischen Schiffes mit Waffen und militärischer Ausrüstung in jemenitischen Gewässern bekannt. Yahya Sari sagte am Montag in Sana'a, ein emiratisches Kriegsschiff sei ohne Lizenz in jemenitische Gewässer eingedrungen und es führte feindliche Operationen durch, die auf die Sicherheit und Stabilität des Jemen abzielten. Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte bezeichnete die Beschlagnahme des VAE-Militärschiffs als einzigartig und hob hervor, alle Optionen liegen auf dem Tisch, um den Aggressoren zu antworten. Yahya Sari fügte hinzu, dass Kräfte der jemenitischen Armee die Aktivitäten dieses Militärschiffs in den jemenitischen Gewässern mehrere Wochen lang überwacht hätten. Das Schiff habe feindliche Handlungen in jemenitischen Gewässern verübt. Nach der Beschlagnahme des Schiffes haben wir alle Arten von Waffen und militärischen Gerät entdeckt und sichergestellt, ergänzte er. Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte erklärte außerdem, die jemenitische Marine habe das emiratische Aggressorschiff im Rahmen ihrer Pflichten und Verantwortung während der Verteidigung der jemenitischen Gewässer beschlagnahmt. In diesem Zusammenhang sagte Mohammed Abdussalam, der Sprecher der jemenitischen Volkskomitees, während er die Beschlagnahme des Schiffes der Vereinigten Arabischen Emirate als erfolgreich bezeichnete: Diese Operation war wirklich beispiellos und wurde im Rahmen der Bekämpfung der Aggressionen Saudi-Arabiens und seiner Verbündeten durchgeführt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 3 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 0 Grad, Mashhad 0 Grad, Isfahan 0 Grad, Shiraz 2 Grad und Bandar Abbas 17 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Rostamian mit dem Titel Hijran, das heißt Ferne.
فلک از روی تو در محفل من چرا گر امشب میرسیدی بر سر من دمی گر مینشستی در بر من به جای غربت و پاییز و حسرت بهاران میدمید از باور همان بهتر که در هنگام عشق مدد جویم دمی از خامه عشق می افزایم ز هجر تا حدیثی به اوراق مصیبت نامه عشق به اوراق مصیبت نامه عشق اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ وگر غم اندکی بودی چه بودی؟ به بالینم حبیبی یا طبیبی، از این دو گر یکی بودی چه بودی؟ از این دو گر یکی بودی چه بودی؟
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge unserer Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen. In unserer heutigen Sendung wollen wir Ihnen die Dörfer Vanoi und Bishe in der Provinz Lorestan im Westen Irans vorstellen. Zwei Dörfer, die wegen ihrer natürlichen Sehenswürdigkeiten zu den einzigartigsten Orten dieses Landes zählen. Bleiben Sie also dran. Vanoi ist ein großes bebautes Dorf in der Nähe von Burujerd im Westen Irans. Diese Ortschaft ist einer der berühmtesten Orte der Provinz Lorestan, die wie ein verstecktes Paradies in einem Engpass 12 Kilometer nordwestlich entfernt von der Stadt Burujerd liegt. Die Gemeinde befindet sich in einer Schlucht zwischen zwei hohen Bergen namens Barofdorb und Kuchgerin und hat ein gebirgiges Klima. Im Winter ist es dort kalt und schneereich und im Sommer kühl und gemäßigt. Im Süden des Dorfes gibt es eine kleine Ebene, die wegen der guten Bewässerung landwirtschaftlich genutzt wird. Viele Wasserquellen wie Sarob Sefid, Dorozane, Tutia und Sarob Pambe fließen die Berge hinab und gehören zu den Wasserquellen der Stadt Burujerd. Die Bewohner von Vanoi sind schiitische Muslime und sie sprechen einen gemischten lorisch-burujerdischen Dialekt. Viele der Bewohner stammen aus den lorischen Nomadenstämmen. Laut der letzten durchgeführten Statistik im Jahr 2006 wohnen 6.494 Personen in Vanoi und daher gehört das Dorf zu den meistbevölkerten Gemeinden der Provinz. Wirtschaftlich gesehen basiert die Ortschaft auf Landwirtschaft, Viehzucht, Imkerei, dem Dienstleistungsgewerbe und der Herstellung von Kunsthandwerken. Die Umgebung der Gemeinde ist ein passender Ort für heimische Tiere und deshalb bevorzugen Jäger die Ortschaft seit vielen Jahren als Jagdgebiet. Es leben da Tiere wie Wildschweine, Wölfe, Füchse, Hasen und Hyänen. Zu den Vogelarten gehören Reiher, Rebhühner und Geflügel. Die pflanzliche Bedeckung ist im Frühling und Sommer für viele Einheimische und auch Touristen äußerst interessant. Am meisten zu sehen sind dort Heilpflanzen, aber auch Kamille, Minze, Heidekraut und wilde Nelken. Der strömende Fluss Simare, der aus vielen kleinen Wasserquellen entstanden ist, bewässert die Weiden der Provinz Lorestan und fließt anschließend in den großen Fluss Dez in der Provinz Khuzestan. Dieser Fluss hat einen sehr großen Einfluss auf die Landwirtschaft der Gegend. Die Gurken und grünen Bohnen der Ortschaft sind äußerst schmackhaft und von hoher Güte und es gibt Dutzende von Fabriken vor Ort, die daraus eingelegte Salzgurken herstellen. Die Produkte werden auf den inländischen Markt verteilt und auch ins Ausland geliefert. Aber auch die Viehprodukte von Vanoi sind wegen des vorzüglichen Klimas qualitativ sehr gut. Die Bewohner verkaufen ihre Produkte auf den heimischen Märkten oder in den Nachbarstädten.
Außerdem ist das Dorf Vanoi ein Treffpunkt für Bergsteiger, die die hohen Gipfel des Saglusgebirges erklimmen möchten. Es befinden sich in dieser Gegend 10 hohe und interessante Berge und Gipfel, wie zum Beispiel Yal Hijda, Sekuzan, Walosh, Berenje und Hikre. Die schönen grünen Landschaften von Vanoi gehören zu den beliebtesten Orten und Tourismuszentren. Im Dorf gibt es auch eine historische Burg und eine Höhle. Weitere faszinierende Attraktionen sind die Wasserquelle Sarab, die grünen Weiden und Gärten, der strömende Fluss Gallerud sowie der Gipfel von Garin, der immer mit Schnee bedeckt ist. Besonders an Feiertagen ist die Ortschaft im Frühling und Sommer von vielen Familien aus Borujert, die sich neben dem Fluss niederlassen und die Natur genießen, besucht. Das Gebirgsdorf Biche steht auch auf der Liste der Touristenzentren der Provinz Lorestan. Dieses Dorf liegt 75 Kilometer entfernt von der Provinzhauptstadt Khorramabad. Es hat im Frühling und Sommer ein angenehmes Klima, im Winter aber ist es dort kalt und trocken. Die Bewohner der Ortschaft gehören zumeist Nomadenstämmen an, die sich in den letzten 100 Jahren in dem Dorf niedergelassen haben. Statistiken zufolge wohnen dort rund 1200 Leute. Die Bewohner sind schiitische Muslime und sprechen mit einem lurisch-baktiarischen Akzent. Biche liegt in einem Tal auf einer Höhe von 1200 Meter über dem Meeresspiegel. Nördlich davon befindet sich der Berg Gane und westlich vom Ort ragt der Chahak in den Himmel. Zu den Einkommensquellen der Bewohner dieser Gemeinde gehören Viehzucht und Gärtnerei sowie die Zucht von Fischen und Imkerei. Außerdem gibt es dort auch Handwerk, Kunst und es werden wie in vielen anderen Dörfern kleine Teppiche, Kelims und Georgims geknüpft. Auch das Flechten von Körben ist verbreitet. Die Handarbeitsarbeiten und auch die Milchprodukte des Ortes werden auf den lokalen Märkten verkauft. Das Dorf Biche ist wegen seiner natürlichen Sehenswürdigkeiten ein wichtiges Tourismuszentrum dieser Gegend. Zu den Sehenswürdigkeiten zählt der Fluss Cesar, der im Osten den Ort durchzieht. In der Nähe dieses Flusses gedeihen viele Blumen und Pflanzen wie auch hohe Bäume und daher ist Biche im Sommer und im Frühling ein geeigneter Ort für Ausflüge. In den Wäldern rund um das Dorf gibt es uralte Feigen und Walnuss wie auch Bergmandel und wilde Pflaumenbäume. Neben all diesen Natursehenswürdigkeiten zählt auch der Wasserfall Biche mit einer Höhe von 50 und einer Breite von 20 Metern zu den schönsten Wasserfällen Irans. Sein klares und köstliches Wasser fließt in den gleichnamigen Fluss im Ort. Die schönen grünen Landschaften und die strömenden Wasserquellen erinnern jeden Besuchern an die einzigartigen Gaben, die uns Gott geschenkt hat. Liebe Hörer, Freunde, in dieser Sendung haben Sie einen kleinen Teil der historischen Landschaft in Lorestan kennengelernt. Überall in dieser Provinz gibt es historische Überreste wie Burgen, Brücken, Reliefs und bewohnte Höhlen. Außerdem sind die einfachen baktriarischen Nomaden mit ihren schwarzen Zelten eine wunderbare Attraktion, für die sich viele Touristen interessieren. Wir hoffen, dass auch die heutige Sendung Ihr Gefallen gefunden hat. Bis zu einer weiteren Folge aus der Beitragsreihe Iranische Dörfer und Attraktionen. Auf Wiederhören.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Gholam Reza San'atgar mit dem Titel Iran.
عزیزم ایران با درفش کاویانی سبز دریا سرخ لاله با سفید آسمانی از کجای این سرنگت میشه قلبا رو جدا کرد حتی خورشیدم به شاخت تو شبا خدا خدا کرد محکمی مثل دماوند آروم و قوی و خاکی مثل جنگلای سبزت مثل کارون پاک پاکی بندرات صبور و گرمن مثل آفتاب و کویرش دریا با ساحل و موجاش دلا رو کرده اسیرش حرمای سبز و پاکت تکیه گاه محکم نور بیبی معصوم از این سو حضرت رضا از اون سو حرمای سبز و پاکت تکیه گاه محکم نور بیبی معصوم از این سو حضرت رضا از اون سو رنگ سرخ لاله از تو ای تقدس مسلم خاک تو حتی یه ذره عوض دنیا نمیدم آخه غیرت تو رگاشه آخه ایرونی دلیره سر میبازه جون میذاره سر میبازه جون میذاره
Geehrte Hörerfreunde, nun geht's weiter mit einem Beitrag mit dem Titel 2021 – Ein schwieriges Jahr für Journalisten. Weiterhin guten Empfang.
Den Statistiken des zu Ende gehenden Jahres 2021 zufolge wurden 488 Journalisten inhaftiert und 46 weitere getötet. Das ist die höchste Zahl inhaftierter Journalisten in den letzten 25 Jahren. Aufgrund der repressiven Maßnahmen in Myanmar, Belarus und Hongkong ist die Zahl der inhaftierten Journalisten 2021 um rund 20% gestiegen. Das Jahr 2021 neigt sich seinem Ende zu und wir haben in diesem Jahr viele gute und bittere Nachrichten gehört. Journalisten auf der ganzen Welt berichteten über diese Ereignisse, aber sie wurden auch selbst zum Gegenstand und Ziel wichtiger Nachrichten. In diesem Beitrag sprechen wir über einige Nachrichten, bei denen Journalisten selbst im Mittelpunkt stehen. In der ersten Nachricht geht es um Maria Ressa, eine 58-jährige philippinische Journalistin und Schriftstellerin aus den USA, und Dmitri Muratov, einem 59-jährigen russischen Journalisten, die im Jahr 2021 den Friedensnobelpreis erhielten. Der Friedensnobelpreis in Höhe von 10 Millionen schwedischen Kronen, ca. 969.000 Euro, wurde diesen beiden Journalisten für ihren mutigen Kampf für die Freiheit der Meinungsäußerung verliehen und weil sie alle Journalisten weltweit, die sich für Demokratie und Pressefreiheit einsetzen, vertreten. In einer Welt, in der Demokratie und Pressefreiheit benachteiligt sind, vertreten Maria Ressa und Dmitri Muratov alle Journalisten, die sich für diese Sache einsetzen, sagte Britt Anderson, Vorsitzende des Nobelkomitees bei der Preisverleihung. Maria Ressa ist eine philippinisch-amerikanische Journalistin und Autorin und ebenfalls die Gründerin und Direktorin von Rappler, einer philippinischen Nachrichtenwebseite. Im Jahr 2020 wurde sie dem umstrittenen philippinischen Cyberkriminalitätsgesetz zufolge beschuldigt, Falschnachrichten im Cyberspace veröffentlicht zu haben. Aber dieser Vorwurf wurde von Menschenrechtsgruppen und Journalisten kritisiert, die den Philippinen vorwarfen, die Medienfreiheit anzugreifen. Diese Auszeichnung gehört wirklich allen Journalisten weltweit, sagte Ressa in einem Interview. Wir brauchen Hilfe an vielen Fronten. Journalismus in der heutigen Welt ist viel schwieriger und gefährlicher denn je. Dmitri Muratov ist Korrespondent der russischen Zeitung Novaya Gazeta, deren Redakteur er von 1995 bis 2017 war. Er ist dafür bekannt, Berichte zu Themen wie Korruption und Menschenrechtsverletzungen in Russland zu veröffentlichen. Muratov ist seit vielen Jahren an der Medienberichterstattung über die Ermordung von Journalisten in Russland beteiligt und kündigte nach Erhalt des Friedensnobelpreises an, seine Auszeichnung der Zeitung Novaya Gazeta und ihren ermordeten Journalisten zu widmen. Leider kamen 2021 auch zwei iranische Journalistinnen namens Mahshad Karimi und Rehane Yassini bei einem Busunfall im Dienst ums Leben und versetzten damit die iranische Journalistengemeinschaft in Trauer. Darüber hinaus haben im zu Ende gehenden Jahr 46 Journalisten und Medienschaffende ihr Leben verloren. 65% von ihnen wurden durch Attentate und Morde vorsätzlich zum Ziel genommen und getötet. Mexiko und Afghanistan bleiben 2021 mit 7 bzw. 6 getöteten Journalisten die gefährlichsten Länder für diese Berufsgruppe. In diesem Ranking liegen der Jemen und Indien mit jeweils 4 getöteten Journalisten gemeinsam auf dem 3. Platz. Die Statistiken zeigen weiterhin, dass im Jahr 2021 weltweit 65 Journalisten und Medienaktivisten als Geiseln genommen wurden, 2 mehr als im Vorjahr. Syrien, der Irak und der Jemen sind mit 44, 11 und 9 Personen die drei Länder mit den meisten Entführungen von Journalisten. Besorgniserregend in den Statistiken ist auch die Zahl der Festnahmen und Inhaftierungen von Journalisten im Jahr 2021, die auf 488 Festnahmen von Journalisten weltweit hinweist. Die Zahl der festgenommenen Journalisten war seit der Veröffentlichung des ersten Jahresberichts 1995 noch nie so hoch gewesen. Dieser außergewöhnliche Anstieg ist im Wesentlichen auf das Vorgehen gegen Journalisten in Myanmar, Belarus und China zurückzuführen. Die Einführung eines neuen Sicherheitsgesetzes in Hongkong durch die chinesischen Behörden hat im vergangenen Jahr erheblich dazu beigetragen, dass die Zahl der Festnahmen und Inhaftierungen von Journalisten gestiegen ist. China ist mit der Festnahme von 127 Journalisten führend. Auf Platz 2 folgt Myanmar mit der Inhaftierung von 53 Journalisten, gefolgt von Vietnam mit 43, Belarus mit 32 und Saudi-Arabien mit der Festnahme von 31 Journalisten. In einem anderen Teil dieses Berichts wird Bedauern über die hohe und beispiellose Zahl von Festnahmen und Inhaftierungen von Journalistinnen weltweit geäußert. Im vergangenen Jahr wurden weltweit etwa 60 Journalistinnen festgenommen und inhaftiert, über ein Drittel mehr als im Vorjahr 2020. In Belarus wurden allein 17 Journalistinnen inhaftiert, gegenüber 15 Journalisten, also mehr als ihre männlichen Kollegen. Eine weitere Nachricht, dass diejenigen, die Nachrichten schreiben und veröffentlichen, manchmal selbst zum Thema von Nachrichten werden, ist die Nachricht über Chris Bryant, ein Mitglied des britischen Parlaments, der vorschlug, den iranischen Journalisten Ali Rezvani entgegen den internationalen Grundsätzen der Pressefreiheit auf die Sanktionsliste zu setzen und ein Reiseverbot und das Einfrieren seines Vermögens im Land forderte. Britannien, das in den letzten Jahren zum Hauptquartier für die Bildung und Unterstützung persischsprachiger Dissidentennetzwerke geworden ist, hat den IRIB-Korrespondenten Ali Rezvani sanktioniert und mit viel Lärm diese Nachricht veröffentlicht. Dies ist nicht nur bizarr und lächerlich, sondern enthüllte auch die doppelten Standards des Westens gegenüber dem freien Informationsfluss und der Medienfreiheit. Viele Kanäle der Islamischen Republik Iran werden seit vielen Jahren von Hotbird, Arabsat, Nilesat und einigen anderen Satelliten entfernt, damit Nachrichten und Informationen aus Iran das Publikum nicht erreichen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass es auf diesen Satelliten Netzwerke gibt, die Terrorakte fördern. Sie sprechen mit Mördern und Terroristen und es wird nicht im geringsten gegen sie vorgegangen. Dazu kommt nun auch die Sanktionierung von Journalisten, was ein neuer Plan westlicher Regierungen zu sein scheint, um Druck auf den freien Informationsfluss auszuüben. In den letzten Tagen dieses Jahres hat die Organisation Reporter ohne Grenzen beim Internationalen Strafgerichtshof Beschwerde gegen das israelische Regime eingereicht und den Bombenanschlag auf ein Mediengebäude in Gaza als Kriegsverbrechen bezeichnet. Am 15. Mai 2021 bombardierte das zionistische Regime, das stetig Journalisten ernsthaft bedroht, den Al-Jalla-Turm in Gaza, das Hauptquartier mehrerer internationaler Nachrichten- und Mediennetzwerke und natürlich Medienreporter. Der Angriff richtete nicht nur schweren materiellen Schaden an, sondern behinderte auch die Berichterstattung über die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen. Die Internationale Journalistenföderation IFJ forderte in einer Erklärung vor dem UN-Sicherheitsrat sofortige Maßnahmen, um Angriffe auf im Gazastreifen stationierte Journalisten zu beenden. Ziel des Angriffs auf Journalisten war nach Angaben des Verbandes, diejenigen zum Schweigen zu bringen, die über die Ereignisse in Gaza berichten. Das Komitee zum Schutz von Journalisten CPJ in New York erklärte als Reaktion auf den Angriff: Der Angriff auf ein Gebäude, das seit langem als Hauptsitz internationaler Medien bekannt ist, zeigt, dass das israelische Verteidigungsministerium die Medien zum Ziel genommen hat, um zu verhindern, dass das Leiden der Menschen in Gaza veröffentlicht werden kann. Neben den vor Ort tätigen Medien und Institutionen sagte auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres, dass Angriffe auf ausländische Medienbüros in Gaza und Drohungen gegen Journalisten unbedingt vermieden werden müssten, da jegliche Angriffe auf Zivil- und Medienstrukturen die internationalen Rechte und Gesetze verletzen. Die Internationale Journalistenföderation IFJ veröffentlichte im September einen Bericht, in dem es heißt, dass seit Machtübernahme der Taliban in Afghanistan 153 Medienbüros im Land geschlossen und alle Journalistinnen entlassen wurden. Die Schließung von Medien sowie zunehmende Drohungen und Gewalt gegen Medienschaffende gehören zu den Folgen der Machtübernahme der Taliban im Land und Berichte über die Inhaftierung von Journalisten, die Beschlagnahmung ihrer Ausrüstung, Schläge und sogar Folter gegen Journalisten in Afghanistan nehmen zu, so die Journalistenföderation. Weiter hieß es, die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan habe Folgen für mehr als 7000 Medienschaffende im Land, von denen sich viele weigern, weiterzuarbeiten und sich verstecken, weil sie um ihr Leben und das Leben ihrer Familien fürchten. Die afghanischen Journalisten laufen auch ernsthaft Gefahr, von den mehr als 1000 Kriminellen angegriffen zu werden, welche die Taliban aus den Gefängnissen entlassen haben und über die die Journalisten berichtet haben, und diese könnten sich nun an ihnen rächen. Anthony Blanger, der Generalsekretär der Internationalen Journalistenföderation, schrieb, er glaube, man werde an Medien in Afghanistan nur eine einzige offizielle Nachrichtenagentur und einen einzigen Sender, nämlich den der Taliban, sehen, bei dem es auch keine einzige Frau geben werde. Alle Journalisten außerhalb diesem würden ausgeschlossen. Obwohl die Arbeit der Journalisten in Afghanistan auch schon vor der Machtübernahme der Taliban nicht einfach war und viele Journalisten ihr Leben verloren haben, ist nun die Situation für sie noch viel düsterer geworden, als sie zuvor war.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoday ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.